Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Leading Moms. Ich freue mich total, heute einen weiteren Interviewpartner zu haben. Ihr wisst, ich habe in den letzten Wochen einen sehr starken Fokus auch auf das Thema Väter gelegt und darf heute Roman Geider herzlich willkommen heißen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung, freut mich auch.
Ja, Roman, du bist Head of Division bei Mitsubishi Electric, hast Zwillinge. Vielleicht kannst du so ein bisschen mal was selber zu dir, deinem Job und deiner Familienkonstellation erzählen.
Ja klar, gerne. Zu meiner Familienkonstellation, du hast ja schon gesagt, ich bin Papa von Zwillingen. Die beiden sind jetzt knapp 4,5 Jahre, waren im November 5, also anspruchsvolles Alter. Du hast ja, glaube ich, einer deiner Jungs ist auch 4.
Ähnliches Alter,
vier.
Genau.
Ja, da ist ganz schön was los zu Hause, wenn die zwei unterwegs sind. Und ja, jetzt sind die 4,5, davon waren 2 Jahre ja fast Pandemie. Also man hat auf jeden Fall viel, viel Zeit mit den zwei gehabt, worüber ich auch sehr froh bin. Was ich beruflich mache, hast du ja schon ein bisschen gesagt, aber da Bereichsleiter Europa, zuständig für 39 Länder, knapp 160 Menschen in meinem Team.
Wow.
Und das mache ich jetzt seit 5 Jahren hier in Düsseldorf. Und habe irgendwann mal vor 23 Jahren Zerspannungsmechaniker gelernt, an der Maschine gearbeitet, dann Abitur nachgeholt dann und später dann noch in St. Gallen und an der RWTH ein MBA gemacht.
Genau. Später quasi in deinem Berufsleben dann schon.
Genau, ich habe fast 10 Jahre mit der Ausbildung zusammen in der Fertigung gearbeitet und habe dann gemerkt, dass Schichtarbeiten doch nicht so toll ist. Und habe mich dann weiterentwickelt und jetzt bin ich eigentlich da gelandet, wo es mir richtig Spaß macht und wo ich richtig gut bin. Und mittendrin quasi sind die Zwillinge dann auf die Welt gekommen. Laura, meine Frau, die ist ja auch selbstständig jetzt seit 1,5 Jahren. Das heißt, wir versuchen das sehr auf Augenhöhe aufzuteilen. Du kennst das selber, das klappt mal besser, mal schlechter, mal mehr für den einen, mal mehr für den anderen. Aber da haben wir uns ein System zurechtgelegt, das einigermaßen passt. Und da spreche ich ja auch regelmäßig drüber mit dem Marius Kursave und dem Benjamin Achenbach in unserem Working Dad Podcast, der alle 2 Wochen erscheint.
Ja, ganz genau. Da habe ich nämlich auch noch die eine oder andere Frage, weil es ist ja nicht nur so, dass du Zwillinge hast, einen sehr anspruchsvollen Job, wie man hört, sondern natürlich auch noch private Projekte, die sich ganz stark um das Thema Vereinbarkeit und aktive Vaterschaft kümmern. Und das finde ich natürlich auch richtig, richtig spannend. Wie war das denn dann? Hast du Elternzeit gemacht oder hat deine Frau Elternzeit gemacht? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ihr wart ja dann erstmal hier, so ohne Family. Kenne ich sehr gut das Thema tatsächlich. Erzähl mal, wie war das?
Ganz genau. Am Anfang war es so, dass wir uns dafür entschieden haben, dass ich gleich mal 4 Wochen zu Hause bleibe, nachdem die Kinder geboren wurden. Dann habe ich erstmal Urlaub genommen und dann später 2 Monate Elternzeit, wobei ich das dann eigentlich dann auch so gestretcht habe oder wir beide uns dafür entschieden haben, dass die mit 1,5 dann in die Kindertagesmutterbetreuung kommen und wir das dann wieder eigentlich mehr partnerschaftlich aufteilen konnten.
Okay.
Am Anfang war es aber wirklich so, wir haben uns hingesetzt und wirklich darüber gesprochen, wie lang möchte sie oder wie lang möchte ich dann zu Hause bleiben. Und da war es dann wirklich so, ich weiß, es klingt sehr stereotypisch, aber Laura wollte auch die 1,5 Jahre haben. Mit den Kindern, wobei ich dann gesagt habe, ich würde es dann später nochmal machen.
Das heißt, wie organisiert ihr euch denn so im Alltag?
Also wir haben überschneidende Online-Kalender natürlich und dann ist eigentlich first in, first out oder first in, first serve. Das heißt, wir unterscheiden jetzt nicht zum Beispiel, dass wer für was jetzt an dem Tag mehr Geld kriegt, wenn sie einen Auftrag beim Kunden hat oder ich zum Beispiel einen wichtigen Termin im Unternehmen, sondern der den zuerst in den Kalender eingetragen hat. Und natürlich ein bisschen versuchen wir uns da abzustimmen, aber manchmal, du kennst das selber, ist das täglich wie so ein Staffelstab übergeben.
Wer hat den wichtigeren Termin?
Oder einen nicht verschiebbaren Termin, sagen wir es mal
genau.
So. Wenn ich zum Beispiel ein Meeting habe, das ich verschieben kann, dann geht auch ihr Termin dann in dem Sinne vor. Wenn ich aber jetzt einen Termin habe, den ich nicht verschieben kann, dann sprechen wir drüber. Bisher hat das die letzten 4,5 Jahre sehr gut funktioniert. Wir haben die Kinder meistens von 9 bis 16 Uhr im Kindergarten und holen die dann abwechselnd über die Woche ab und bringen die auch. Also ich bin mehr so der früher aufsteht, deswegen bringe ich die dann häufiger morgens. Und Laura holt die vielleicht 2-3 Mal in der Woche ab und ich 2 Mal. Das Gute ist natürlich, dass wir jetzt im Unternehmen, für mich als Bereichsleiter habe ich natürlich die letzten 5 Jahre auch viel versucht, Strukturen zu schaffen, die das ermöglichen. Wobei für mich dann Vereinbarkeit eher ein Teil von einer gesunden wertschätzenden Unternehmenskultur ist und nicht als Alleinstellungsthema dasteht. Also Vereinbarkeit gehört zu einer gesunden Unternehmenskultur, wo Vertrauen und Flexibilität einfach an der Tagesordnung sind.
Aber Respekt, also ich finde das schon, ich glaube auch, dass, also ich weiß es, ich sehe es ja selber bei uns tagtäglich, es ist schon definitiv eine Challenge, und erfordert extrem viel Organisation auch, denke ich.
Und eine realistische Vorstellung von dem, was für einen selber Erfolg ist. Also ich habe auch Angebote von außerhalb von Unternehmen schon abgelehnt, die weitaus fast das doppelte Gehalt geboten hätten, aber keine Vereinbarkeit. Und im Endeffekt wäre es dann so gewesen, dass ich sagen hätte müssen, du Laura, kannst du vielleicht deine Selbstständigkeit doch aufhören? Guck mal, wir brauchen das Geld nicht mehr oder so. Und das ist einfach für mich gar nicht in Frage gekommen, weil einfach auch, es ist egal, wie viel der eine oder der andere verdient, einfach auch die Selbstwirksamkeit und das Selbstwertgefühl ist viel wichtiger von meiner Partnerin auch, dass sie sich selber verwirklichen kann, als dass jetzt nur die reine Summe, die auf dem Konto ist. Und deswegen habe ich auch ab und zu Nein gesagt. Und das ist auch das, wo man manchmal sich eingestehen muss, dass nicht alles geht, dass man nicht alles machen kann. Oder zumindest zu einer bestimmten Zeit. Ich habe im Buch, das jetzt im September erscheint, auch viel darüber geschrieben, was Erfolg einem für einen selber bedeutet und was man wert ist oder was es einem wert ist, dafür zu opfern. Und im Endeffekt, die Bronnie Ware, das ist eine Palliativpflegerin, die ein Buch geschrieben hat, 5 Dinge, die Menschen vor ihrem Tod bereuen. Und 100% der Männer, die sie betreut hat, hat gesagt, sie hätten sich gewünscht, weniger gearbeitet zu haben und mehr Zeit mit Familie zu verbringen. Und ich habe mir einfach vorgenommen, dass ich nicht erst im Sterbebett darauf kommen, das
Ja,
richtig zu machen.
ja. Und ganz ehrlich, das ist halt, finde ich, schon auch eine gemeinsame Entscheidung, die man dann treffen muss, ne? Und das, was du sagst, ist, finde ich, auch sehr wahr. Man kann nicht immer nur Gehalt oder das eine Gehalt als Basis sehen, sondern es bringt ja auch nichts, wenn du dann irgendwie das Doppelte verdienst, aber deine Frau todunglücklich ist, weil sie halt nicht sich selbst verwirklichen kann, arbeiten kann oder auch Dinge machen kann, die für sie wichtig sind. Und das ist für mich richtige Vereinbarkeit, denn es bedeutet auch in der Lage zu sein, das zu tun, was einem wichtig ist, glückliche Eltern zu sein, glückliche Mamas zu sein und dann letztendlich auch in der Zeit, die man hat, beides irgendwo miteinander zu kombinieren. Jetzt, aber hast du gerade schon von deinem Buch erzählt? Mich würde das tatsächlich auch interessieren, dass wir vielleicht ein bisschen tiefer in die Thematik aktive Vaterschaft auch einsteigen, denn du setzt dich mit dem Thema ja sehr intensiv auseinander. Ihr habt einen Podcast auch zu dem Thema. Vielleicht kannst du mir mal erzählen, was so die Themen sind, die euch oder die dich da beschäftigen und vielleicht auch so, was die großen Herausforderungen in dem Bereich sind.
Den Podcast hat eigentlich der Marius Kosabe mal angefangen, 2019, und hat mich dann, mich und den Benjamin Achenbach dann irgendwann Ende 2020, war es, glaube ich, dazugeholt. Und einfach, dass wir zu dritt, der Benjamin Achenbach aus seiner HR-Leiter von Just Spices Brille aus, der Marius Kosabe als selbstständiger Unternehmer und ich quasi als Bereichsleiter in einem Corporate, darüber sprechen, was Vaterschaft bei uns bedeutet. Der einzige Grund, warum wir das gemacht haben oder auch über den wir viel sprechen, ist, dass es immer nur Schwarz-Weiß gibt bei Vätern, hat man das Gefühl in der öffentlichen Diskussion. Immer nur entweder diesen Manager-Papa oder Papa, der gar keine Zeit für den Kindern verbringt, wo die Mutter 100% zu Hause ist. Oder es gibt jetzt ohne irgendwelche Berufe irgendwie vielleicht da zu priorisieren. Es gibt halt dann die Pädagogen oder Lehrer, die halt einfach von Grund auf von ihrem Job her schon viel Zeit haben, die sie vielleicht für die Familie dann aufbringen können. Und dazwischen sind aber ganz, ganz viele tausende Väter, so wie dein Mann zum Beispiel auch, oder ich und Marius und Benny, die es auch richtig machen wollen, die wertschätzend auf Augenhöhe mit ihrer Partnerin die Kinder großziehen wollen und weder die Kinder vernachlässigen wollen, noch im Job auf Null schalten. Und wir haben halt uns zum Ziel gesetzt, und das war auch der Grund dann später für das Buch, einfach zu sagen, es geht beides. Es ist natürlich nicht locker und einfach, weil jeder, der das Buch dann im September kauft, der braucht nicht erwarten, dass da drin steht, mache A, B, C und dann läuft alles, sondern es ist einfach viele bewusste Entscheidungen einfach zu treffen und auch mal zu Dingen Nein zu sagen einfach und dann auch mal den Partner den Vortritt zu lassen und andersrum auch und wirklich für sich selber zu entscheiden, was für einen wichtig ist, wert ist. Und darum ein ganzes Kapitel auch über das Thema Elternzeit. Wie sage ich es meinem Team? Wie kommuniziere ich es an meinen Vorgesetzten oder meine Vorgesetzte? Wie gehe ich als Führungskraft damit um, wenn jemand bei mir Elternzeit nimmt? Und die Thematik ist ziemlich spannend, weil für mich war es auch so, ich habe ja vorher erzählt, ich habe 2 Monate genommen, aber das war viel aus Angst. Also einfach aus vielleicht jetzt im rückblickend auch unberechtigte Angst, dass ich nicht weiß, was passiert. Jetzt haben wir Wegen mir sind wir 500 Kilometer umgezogen. Ich habe mein MBA gemacht. Und jetzt, wenn ich Elternzeit, zerstöre ich das dann vielleicht alles. Das war mein Gedanke. Im Endeffekt war es nicht so. Und es ist auch nicht so. Aber mit dem Buch wollte ich den Leuten Mut machen, eben nicht diese Angst zu haben, die ich auch hatte. Und wie sie das am besten dann auch kommunizieren und anstellen können. Weil häufig ist es zum Beispiel so, dass Vorgesetzte sich darüber aufregen, vielleicht, dass jemand Elternzeit nimmt, wenn er diese gesetzliche Mindestfrist dann von diesen 7 Wochen vorher einhält. Dann kann man natürlich keine Projekte mehr verschieben, Kunden informieren, Teams neu formieren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur hat, zum Beispiel wie Amy Edmondson nennt es zum Beispiel, einen psychologisch sicheren Raum oder angstfreien Raum geschaffen hat, dann kommen auch Leute, Väter kommen halt zu einem und sagen, hey, wir sind schwanger. Und das sagen die einem genauso gleich in der gleichen Zeit. Wie sie es zum Beispiel der Familie erzählen nach 3 Monaten. Und dann hat man 6 Monate Zeit, um zusammen mit den Teams, zusammen mit dem werdenden Vater, sich zu überlegen, wie regeln wir denn die Zeit, ob es jetzt 2 Monate oder ein Jahr sind und bauen das dann zum Beispiel bei uns direkt in Entwicklungspläne für Führungskräfte zum Beispiel mit ein, damit auch niemand Angst hat, dass er zurückkommt und dann geächtet ist oder sein Platz nicht mehr da ist, sondern eine Beförderung oder so, die ist dann nicht ausgesetzt, sondern die bauen wir dann quasi um die Elternzeit rum mit Weiterbildung und Karriereplan. Und da ist einfach die Elternzeit dann einfach ein Teil davon. Aber das Ganze funktioniert nur, wenn wir so offen mit den Mitarbeitenden umgehen, dass eben diese Sicherheit da ist, wenn ich mich in Anführungszeit oute, Elternzeit zu nehmen, dass ich dann nicht komplett von der Karriereleiter gestrichen bin. Und das Gleiche gilt aber auch für Frauen.
Das heißt, dein Tipp in puncto Elternzeit wäre wirklich, das frühzeitig transparent zu kommunizieren. Ich sage jetzt mal von Arbeitnehmerperspektive und aus der Arbeitgeberperspektive sehr klar zu sagen, man nutzt die Elternzeit, um quasi den Karrierepfad, den man dann auch hat oder plant oder angeht, da auch aktiv mit einzubeziehen.
Ja, weil ich sag mal, Vereinbarkeit, viele Führungskräfte betrachten Vereinbarkeit vielleicht als nice to have, aber das ist ein Must-have für mich, auch für glückliche MitarbeiterInnen, weil wir in der Zukunft auch in einem Arbeitnehmermarkt leben, wo man sich dann später einfach aussuchen kann, ob man zu dem oder zu dem Unternehmen geht und dass das weniger Vereinbarkeit bietet, wird vielleicht dann nicht den Vorzug erhalten. Kommunikation ist wichtig, aber vor allem den größten Hebel haben einfach die Führungskräfte im Unternehmen, wie die direkt damit umgehen. Also wenn die signalisieren, ja, du kannst schon Elternzeit machen, macht man ja heutzutage so. Ja, kein Problem. Aber du merkst dann genau, die Führungskraft selbst nimmt keine Elternzeit, dann ist es auch eine Ansage. Also dann weißt du auch, okay, wenn ich vielleicht ein engagierter Vater bin, der auch irgendwie trotzdem Karriere machen will, dann mache ich es lieber nicht, weil mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte macht das auch nicht. Und ich will ja auch mal dahin, wo die ist. Und deswegen muss man da auf jeden Fall mit gutem Beispiel vorangehen. Und das sind dann die Führungskräfte, die eben auch frühzeitig von ihren Mitarbeitenden informiert werden, dass eine Elternzeit ansteht. Ansonsten machen die Leute das nämlich so, dass sie denken, hey, bevor ich den Zorn des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten 6 Monate lang auf mich ziehe, dann ertrage ich es lieber nur 7 Wochen und gebe
Und
so
sag's
spät,
kurz vorher.
ja, spätmöglichst gebe ich diesen Antrag ab. Und dann schleiche ich mich schnell raus und bin weg. Und dass das nicht passiert, muss man eben eine offene Kommunikation. Und die muss man eben halt schon vorher etablieren. Und deswegen ist die Grundvoraussetzung für Vereinbarkeit und einfach auch für alles andere im Unternehmen, nicht nur für das Thema Vereinbarkeit, sondern auch für offenes Feedback. Eine Weiterentwicklung menschlich in den Teams ist nur möglich, wenn einfach offenes Feedback und offene Führungskultur herrscht. Letztes Jahr im Harvard Business Manager habe ich auch nochmal über das Thema Kinder auch gesprochen, dass jeder Vater in Elternzeit einfach auch Platz macht für eine weibliche Karriere. Einfach da, wo Frauen in Vorständen sind, da müssen auch Väter bei den Kindern sein, so ein bisschen in der Art. Und
Tatsächlich,
das
ja.
unterstützt sich einfach gegenseitig.
Ja, nee, du hast völlig recht.
Ich werde natürlich hier und da auch mal von Männern gefragt, hey, schadet dir das eigentlich nicht, dass du so offen darüber redest? Also die Frage kommt ab und zu mal auf. Und bei mir ist einfach so, dass dadurch, dass ich zum Beispiel so offen mit dem Thema Vereinbarkeit umgehe, habe ich schon teilweise diesen psychologisch sicheren Raum, weil ein Vater oder eine werdende Mutter natürlich viel einfacher einen Zugang zu mir hat, wenn sie weiß, dass der Roman, der macht da so einen Podcast über Vereinbarkeit. Natürlich sage ich dem das dann frühzeitig und rede mit dem, wenn ich weiß, er steht für das Thema. Und das meine ich eben auch, dass man dann auch offen über die eigene Familie kommuniziert. Es gibt so viele Leute, die trennen das strikt und reden nie über Familie. Natürlich hat dann der ein oder andere werdende Vater, die ein oder andere werdende Mutter das Gefühl, so am besten grenzt sich das Thema auch komplett aus. Und wir sind nun mal Menschen, wir sind Väter und Mütter. Wir sind nicht Väter und Mütter nur zu Hause, sondern auch wenn wir die Tür vom Office ausmachen, sind wir immer noch Mama und Papa. Und von dem her, das lässt sich nicht trennen für mich.
Nee, und sollte es auch nicht, ehrlich gesagt. Mein Mann und ich hatten tatsächlich die gleiche Diskussion, als ich mit dem Podcast gestartet bin. Und er sagte dann auch so zu mir: Ach, bist du so sicher, dass du das so offen und transparent mit zwei Kids und hier und da? Sagte er, überleg doch mal, vielleicht willst du auch nochmal eine andere Firma. Und ich so: Du, ganz ehrlich, also selbst wenn, dann gehe ich doch nicht in eine Firma, die das nicht akzeptiert. Also dann ist es doch schon von Anfang an irgendwas falsch. Denn wenn die nicht akzeptieren, dass ich eine Mutter von zwei Kindern bin und sowohl gut in meiner Arbeit als auch letztendlich eine liebende Mama sein kann, dann ist die Firma wohl für mich auch schon nicht die richtige. Also es ist genau das, was du sagst. Irgendwann sucht man sich die Firma dann dementsprechend auch aus. Und wenn das da nicht irgendwo gegeben ist, dann finde ich das auch schwierig.
Ich freue mich total, dass du das sagst, weil die gleiche Antwort gebe ich auch immer. Wenn jemand sagt, hast du keine Angst, dass du irgendwann mal keine Angebote vielleicht mal von außen oder intern kriegst, dann sage ich dafür, dass die das nicht wollen, und ich meine, ich habe ja auch Themen wie Führung oder digitale Transformation, wo ich auch einen Track Record vorweisen kann. Es ist ja nicht so, dass ich nur das Thema Vereinbarkeit bearbeite. Und die das nicht mittragen würden, die wären sowieso die falsche Firma. Von dem her ist es für mich, ich sehe das genauso wie du.
Und was glaubst du, sind so die größten Herausforderungen für Väter in puncto Vereinbarkeit?
Mit dem eigenen Ehrgeiz umzugehen, also auch sich wirklich Gedanken zu machen, was will ich denn eigentlich wirklich? Weil viele Männer, würde ich sagen, leben einfach ein Führungsparadigma nach, das vielleicht früher en vogue war, und das macht man halt so und so macht man Karriere. Und dieses Bild von der Karriere ein bisschen zu individualisieren, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt an, was bedeutet denn Karriere für mich wirklich? Warum will ich das denn überhaupt? Ich kenne viele Leute, die kriegen eine neue Führungsposition, dann sind sie ein halbes Jahr froh über das höhere Gehalt, und danach fangen sie an zu meckern, dass sie keine Zeit mehr haben und nicht mehr zu Hause sind. Also deswegen, vielleicht kann man das schon vorher überdenken, was will ich wirklich? Warum mache ich Karriere? Was interessiert mich überhaupt daran? Oft ist es dann auch so, dass Menschen in Führungspositionen zum Beispiel gehen, obwohl sie eigentlich gar keine Führung wollen oder gar keine Lust haben, mit Menschen zu tun zu haben. Und nur wenn man sagt, okay, wenn man Karriere macht, braucht man Führung. Und diese ganzen Dinge zu überdenken, das sind, glaube ich, die größten Stellschrauben. Wenn man dann für sich definiert hat, was für einen selber Karriere und Erfolg bedeutet, kann man das viel besser auf die Familie und das Leben einfach anpassen. Und dann ist natürlich wichtig in der Familie Kommunikation, weil ich glaube auch, dass viele Menschen ihre Karriere genauer planen, als das zum Beispiel das Vaterwerden. Man plant so, ja, ich mache jetzt ein Studium, dann mache ich ein Praktikum bei den Big Five Consultancies, dann mache ich das, dann das, dann das. Aber wenn ich frage, wie hast du das, einen werdenden Vater zum Beispiel, wie hast du das mit dem Thema Vereinbarkeit dir überlegt, dann heißt mal, ja, jetzt bleibt erstmal meine Frau mal ein Jahr zu Hause und dann schauen wir mal. Also ich wäre dafür, dass dieser Familienplan vielleicht besser genauso ausgereift ist wie der Karriereplan. Dann ist auch schon viel erreicht.
Roman, das ist ein super wichtiger Tipp, ne? Ehrlich gesagt. Also gerade, ich meine, für uns war das sehr klar. Mein Mann ist auch 10 Jahre älter. Das heißt, wir hatten immer dieses Thema, okay, ich werde wahrscheinlich früher Mama als meine Umgebung. Dementsprechend müssen wir wirklich das Thema auch gut planen. Wie kann ich weitermachen in meiner Karriere und wie können wir das gemeinsam auch erreichen? Aber du hast recht, weil ganz oft, wenn man darüber spricht, wie eigentlich so die Next Steps sind, dann heißt, naja, die bleibt jetzt erstmal zu Hause. Das ist ja auch schon schön und gut, wenn man sich dafür entscheidet. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber es geht ja dann auch danach weiter. Irgendwann gehen die Kinder ja in den Kindergarten. Irgendwann steigt die Frau vielleicht wieder ein. Und da einen guten Plan zu haben und sich klar zu sein, okay, was bedeutet das für mich? Was will ich? Wie will ich mich da einbringen? Und das genauso, ich finde es sehr gut, wie du das gesagt hast, genauso gut zu planen wie die Karriere, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger und relevanter Tipp auch.
Das zum einen und auch das Entzerren. Also, dass man nicht immer denkt, man muss jetzt, ich muss jetzt ein Jahr das machen, dann muss ich das machen und dann mit 40 muss ich CEO sein. Dass man einfach sagt, statistisch, A.T. Kearney hat das mal ein bisschen analysiert und hat gesagt, die Rush-Hour bei zum Beispiel bei Männern ist so zwischen 35 und 45, trifft es wahrscheinlich bei Frauen auch. In der Zeit haben die Menschen die allerhöchste Belastung im Beruf, die allergrößten Herausforderungen mit der Familie, man will ein Haus bauen und, und. Heutzutage ist es möglich, auch später noch in irgendwelchen Bereichen Karriere zu machen. Dann kann man sich auch in der Mitte des Lebens auch mal hier und da ein bisschen Zeit gönnen und nicht sagen, ich muss jetzt dann mit 40 genau das erreicht haben oder genau das erreicht haben. Ich glaube, da haben wir heute viel mehr Möglichkeiten als früher. Und das andere ist, wir Väter dürfen es uns halt auch nicht zu gemütlich machen. Ich meine, ich als Vater von Zwillingen habe jetzt sofort richtig mit anpacken müssen, überall zu Hause, weil da sind halt immer zwei da. Aber ich glaube, wenn man erstmal ein Kind bekommt, die Mutter zu Hause bleibt, dann ist es schon ein bisschen convenient für den Papa. Also da ist dann, da kann man sich auch drauf ausruhen. Und ich glaube, da sollte man schnell wieder ins Handeln kommen und einfach auch den Ball wieder aufnehmen und sagen, okay, wie wollen wir das jetzt machen? Wie wollen wir das gleichberechtigt gestalten? Und für was ich auch plädiere, ist da wirklich auch ehrlich zueinander zu sein. Es gibt auch viele Frauen und viele Väter, die viel mehr Zeit mit den Kindern dann verbringen möchten und vielleicht viel länger. Ich habe auch schon Frauen gehört, die gesagt haben, mein Mann macht keine Elternzeit, weil so, da fehlt uns das und das Geld und ich bleibe ja sowieso zu Hause. Ich glaube, da braucht es von beiden Seiten ein aufeinander zugehen. Die Väter dann auch anzuhören und zu sagen, willst du denn nicht vielleicht länger zu Hause bleiben? Vielleicht können wir das irgendwie regeln.
Und wie organisierst du das für dich auch im Job als Führungskraft? Also ich finde, das ist ja immer auch eine Sache, wenn man eine gewisse Einstellung, man spricht darüber, man entscheidet das für sich selber auch. Lebst du das für dich auch in der Firma oder probierst du das auch mit deinem Team so umzusetzen?
Ich kann ja gar nicht anders. Die Leute wissen ja alle, dass ich so einen Podcast mache. Die haben alle LinkedIn, die wissen, was ich da von mir gebe. Also so ganz verstecken kann ich das auf jeden Fall nicht. Und von meinen Führungskräften haben die vier Väter jetzt auch Elternzeit genommen in den letzten ein, zwei Jahren. Und vor mir war es nur einer. Also
Toll,
da hat sich
toll.
einiges geändert. Und auch Führung in Teilzeit von einer alleinstehenden Mutter haben wir bei uns als System. Das ist auch eine Führungskraft und das ist für mich völlig normal. Und da findet man Mittel und Wege. Und wie gesagt, das Thema Vereinbarkeit ist eigentlich nur ein Teil des Ganzen, was wir umgesetzt haben. Wir waren jetzt mit diesem Europa-Team für den Xing New Work Award nominiert. Wir waren letztes Jahr für den Impact of Diversity Award nominiert. Wir waren unter den Top 10 Führungsinitiativen an der St. Gallener Business School. Das sind alles so Sachen, und da ist Führung eigentlich nur ein Teil davon. Der Hauptgrund war die kulturelle Transformation hin von einer transaktionalen Führungsstil zu einem transformationalen Führungsstil, in dem wir alle zusammenarbeiten in einem Team, wo auch keiner der Bottleneck ist. Und da ist es dann bei mir eben auch so, wenn ich weiß, dass nicht jede Entscheidung nur von mir getroffen werden muss, ich verantworte die natürlich zu einem gewissen Maß dann trotzdem. Aber wenn ich ein toll aufgestelltes Team habe, das super ineinander greift und miteinander arbeiten und sich auch miteinander diskutieren kann, auch mal heftiger diskutieren kann, aber immer alle die gleiche Wertebasis und das Werteverständnis haben, dann funktioniert auch Vereinbarkeit als Führungskraft. Also dann gehe ich aus, sag, renne, geh aus dem Meeting rauf, weil einer meiner Jungs im Kindergarten auf die Nase gefallen ist zum Beispiel. Dann gehe ich aus dem Meeting raus, weil ich weiß, dass Laura einen Kundentermin hat, dann lasse ich alles stehen und fallen. Und das ist völlig normal bei uns, dass ich das tue. Oder dass ich zum Beispiel auch offen sage, ich gehe jetzt nach Hause um 15:30 Uhr und hole meine Jungs vom Kindergarten ab. Weil jeder weiß, dass ich meinen Beitrag leiste, ob es jetzt dann nachher um 20 Uhr ist noch oder wie auch immer. Jeder weiß, dass wir haben ein gegenseitiges Vertrauen und Verständnis, dass jeder seine Performance einfach bringt, unabhängig davon, wann er arbeitet und wie er arbeitet. Das ist sehr individuell lösbar. Und da gehe ich einfach auch voran und versuche das einfach auch vorzumachen und nicht zu sagen, ja, ist nett, wenn du das machst, aber ich kann das ja nicht, sondern ich versuche das einfach auch mitzutragen. Und das ist, glaube ich, das gibt den Teams einfach auch eine Basis und Unterstützung. Und vor allem auch interkulturell. Wir sind ja bei 39 Ländern operativ unterwegs. Und die sehen das natürlich auch zum Teil in den Ländern patriarchalischer, sagen wir es mal so. Und da, das versuche ich eben auch schon aufzuweichen, auch in anderen Ländern und nicht nur hier in Deutschland. Der eine oder andere lächelt da vielleicht noch, aber es wird immer wichtiger.
Und das heißt, was habt ihr da konkret? Weil ich finde das auch total spannend aus einer Führungsperspektive. Und ich meine, den Podcast hören ja auch, der heißt The Leading Moms. Das heißt, den hören natürlich auch viele Frauen und Männer, die in Führungspositionen sind. Was hast du da konkret verändert, um, ich sage jetzt mal, den Gesamtkontext im Team zu verändern?
Zuerst einmal war es wichtig, dass jeder ein gemeinsames Verständnis hat von Führung. Also im ersten Jahr haben wir es so gemacht, dass wir alle Führungskräfte zusammengerufen haben. Da war ich gerade ein halbes Jahr da. Und wir haben uns mal angeguckt, wie sieht denn jetzt unsere Führung aus? Und wie wollen wir eigentlich selber geführt werden? Und was können wir tun von uns aus, um das besser zu gestalten? Weil eigentlich möchte jeder transformational geführt werden. Den Begriff, den kann man gerne im Internet nachlesen, da gibt es eine ganze Menge interessanter Artikel dazu, aber einfach ein mehr, sagen wir mal, enablen des Teams und nicht nur einfach top-down Entscheidungen treffen als Führungskraft. Und erstmal da eine gemeinsame Basis zu schaffen, wie wollen wir das denn machen? Wir haben dann die 12 Führungskräfte bei uns gecoacht über ein Jahr und haben anschließend nach diesem Jahr und haben die betreut, haben dann eine Mitarbeiterumfragung gemacht unter allen Mitarbeitenden, wie laissez-faire, wie transaktional, wie transformational, wie motivierend, wie intellektuell fördernd, wie individuell führt denn deine Führungskraft? Und das anhand von einem ziemlich langen Online-Fragenkatalog, also nicht direkt einfach die Frage, ist deine Führungskraft laissez-faire, sondern einfach mit dahinter gelegte Fragen. Und haben daraus dann entwickeln können, wo sind unsere Stärken, wo sind die Schwächen, wie können wir da noch individueller an jeder Führungskraft arbeiten. Haben aber dann natürlich auch die Entscheidung getroffen, von 12 Führungskräften zum Beispiel mit drei Führungskräften davon zu reden, die in Stabsstellen zu überführen. Und die nicht mehr Führung mittragen konnten dann in dem Moment. Also das sind immer schwere Entscheidungen für
Klar, die
Unternehmen,
man
aber ich
dann auch
denke, wenn
treffen
die,
muss.
genau, oft werden die nicht getroffen, weil es dann vielleicht der Top-Salesmann ist oder Salesfrau ist, dann sagt man, ja, die lassen wir das so machen, wie sie es will oder ihn. Und das ist eben dann der Fehler, da muss man konsequent sein. Sind danach dann übergegangen in eine Europäisierung, wo wir ein Mentoring-Programm aufgebaut haben, wo Senior-ManagerInnen und Talente aus den einzelnen Ländern miteinander quasi Reverse-Mentoring betreiben. Haben dann die Senior-Mentors gecoacht, wie man eben andere Menschen coacht und haben dann quasi die Länder durchgemixt. Das heißt, dass jemand, eine Managerin aus der Türkei, ein Talent aus Italien zum Beispiel mentort. Und das haben wir komplett durchgemixt, um einfach die interkulturelle Kompetenz und viel mehr crossfunktionale Teams bilden zu können. Wir haben festgestellt, dass wenn wir zum Beispiel Projekte umsetzen wollen, dass es nicht gut ist, nur einzelne Teams, dass die das zusammenlösen, sondern je nach Stärken und Schwächen auch von anderen Teams jemand mithilft, um eben Projekte schneller oder qualitativ besser umzusetzen. Und nicht immer nur die gleichen Menschen, sondern eben auch diverse Teams eher zu fördern. Und das meine ich mit divers, einfach nicht nur männlich-weiblich, sondern einfach Altersstrukturen zum Beispiel anders und auch interkulturell gemixt.
Und hast du für dich auch festgestellt, dass das einen Impact auf die Performance hat?
Absolut, absolut. Vor allem, wenn es auch Menschen sind, die vielleicht gar nicht in dem Bereich arbeiten. Wenn wir jemanden vom Marketing in einem Serviceprojekt mit drin haben, zum Beispiel, weil einfach die Sichtweise eine ganz andere ist. Und dadurch, dass wir eben daran gearbeitet haben, offenes Feedback zu geben, das auf der Sache basiert und nicht auf dem Menschen, haben wir es halt eben auch geschafft, dass da relativ schnell gute Ergebnisse erzielt werden. Weil oft ist es so, dass man vielleicht nicht traut, Feedback zu geben, weil man nicht weiß, ob der andere oder die andere das annehmen kann. Und das ist so eine Grundvoraussetzung, ein offenes und ehrliches Feedback geben zu können, eine Grundvoraussetzung, um nachher eben, sagen wir mal, ein schnelleres Ergebnis oder ein besseres Ergebnis zu bekommen. Weil sonst, wenn alle immer quasi hinterm Busch damit halten, wenn was schief läuft oder wenn man was besser machen könnte, weil sie sich nicht trauen, weil sie vielleicht hierarchisch nicht auf dem gleichen Level stehen, dann kommt auch nichts dabei raus. Und da, sagen wir mal, beschränken sich Organisationen ja selbst.
Ja, total, natürlich. Nee, da hast du schon recht. Und ich meine, ich finde das immer, das hört sich super strukturiert an und ich finde auch total spannend. Und ich finde genau, das ist ja so ein bisschen der Knackpunkt in puncto Führung, ne? Wie schafft man es, so eine Transformation wirklich in die Organisation auch zu tragen? Denn es ist relativ einfach, wenn man das in seinem, ich sage jetzt mal, seinen vier Wänden, ne? Mit seinem eigenen Team
Ja.
irgendwie macht. Aber es bringt halt nichts, wenn man sowas nicht in eine gesamte Organisation auch bringen kann. Und ich finde bei dir nochmal die Herausforderung, dann auch, wie du schon richtig sagst, diese kulturellen Unterschiede innerhalb der Länder auch. Denn das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Ich sehe das selber im Kontext jetzt nicht im direkten Zusammenhang. Wir sind sehr stark Go-to-Market orientiert, aber andere Länder haben halt auch andere Kulturen. Und dann ist es immer nicht ganz so einfach, eine Idee oder ein Modell da auch eins zu eins so umzusetzen.
Genau, in manchen Ländern ist zum Beispiel ganz normal, dass die Frau zu Hause bleibt nachdem das Kind das gewählt hat. Sie nennen jetzt keine Länder, aber das ist natürlich da, Deutschland ist da schon ziemlich weit vorne oder vielleicht in anderen Ländern wie Schweden oder so vielleicht auch weit hinten.
Ja.
Aber die Unterschiede gibt es einfach zu beachten. Und was ich nochmal wichtig finde zu sagen, ist, so eine Unternehmenskultur ist einfach auch für mich die Summe aller Gewohnheiten in dem Unternehmen, wozu eben Vereinbarkeit dann auch gehört. Und da heißt zum Beispiel, eine gesunde Meetingkultur aufzubauen. Wir haben uns wirklich angeguckt, wie sehen die Meetings aus, an welchen Tagen sind die? Und haben dann wirklich Regeln aufgestellt, dass Meetings nicht mehr länger als 20 oder 50 Minuten gehen dürfen, dass Meetings nicht vor 8 und nach 5 gemacht werden dürfen, dass alles Vereinbarkeit
Ja.
mit reinspielt. Und ich meine, Arbeit dehnt sich immer in dem Maße aus, in dem Zeit dafür zur Verfügung steht. Das heißt, wenn du ein 3-Stunden-Meeting ansetzt, dann dauert es halt auch 3 Stunden. Wenn du das auf 50 Minuten ansetzt, du wirst gar nicht glauben, du wirst genau die gleichen Themen durchkriegen, wie nach 3 Stunden. Einfach weil weniger Zeit dafür zur Verfügung steht.
Klar, also ich meine, ganz ehrlich, das ist die Realität, die ich festgestellt habe, seitdem ich Mutter bin. Ich meine, ich habe davor bei meinem ersten Kind auch schon auf einer Marketingleitungsposition gearbeitet, davor auch in einer Führungsposition, bevor ich Kinder hatte. Und du glaubst gar nicht, wie viel Zeit ich an der Arbeit verbracht habe versus der Zeit, die ich jetzt habe. Und ich würde nicht unbedingt behaupten, dass ich effektiver war damals. Sondern ich hatte grundsätzlich mehr Zeit zur Verfügung, die ich dann auch genutzt habe, um natürlich Sachen auch ins letzte Detail perfekt irgendwie darzustellen. Aber ich denke, meine Ergebnisse sind jetzt nicht schlechter als vorher, obwohl ich weniger Zeit zur Verfügung habe. Also ich denke schon, dass das was ist, was man auch lernen kann und wo man sich auch einfach selbst disziplinieren muss.
Ja, es ist Wahnsinn, was man alles hinkriegt. Oder auch Wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie viel Zeit man früher hatte und man dachte, er hat keine. Also und vor den Kindern.
Ja.
Jetzt immer wieder dachte ich mir, was habe ich denn mit meiner Zeit gemacht damals?
Ach du, so manchmal denke ich mir auch so, ach, die ein oder andere Sache, die fällt mir schon ein, die ich da gemacht habe. Aber jetzt merke ich auch, ich meine, gut, jetzt habe ich zwei Kinder, ich habe einen Podcast, ich bin als Speaker auf Events etc. Also das alles neben meinem Job. Und ich finde auch einfach, wie du richtig sagst, man gewöhnt sich daran, man wird effizienter und man findet auch die Wege, das zu machen, weil ich finde auch, ich muss auch sagen, ich habe selten so den Wunsch von Ausgleich gehabt, wie ich ihn jetzt auch habe. Also entweder sei es für mich selbst oder auch dieses einfach nach Hause kommen, den Laptop zuklappen. Mein Team weiß auch ganz genau, es gibt meine Heiligenstunden mit meiner Familie und da geht nichts. Wenn die Kids schlafen, wissen sie, wenn sie eine dringende Antwort für morgen brauchen, kriegen sie die auch noch. Aber das ist, für mich gibt mir das so viel Energie. Meine Kids waren jetzt eine Woche unterwegs. Roman, du glaubst es gar nicht, die waren bei Oma mit meinem Mann. Mir ging es so schlecht unter der Woche. Ich habe so viel gearbeitet wie lange nicht mehr und habe aber auch gemerkt, ich hatte einfach keinen Ausgleich, keine diese Energiezufuhr, die ich bekomme, wenn ich durch die Tür komme und die mir um den Hals fallen. Das hat mir so gefehlt und das war mir vorher gar nicht so bewusst, ne? Man denkt auch immer so, oh, jetzt sind die Kids mal weg, jetzt habe ich in Ruhe Zeit und. Nee, also mir ging es schlechter, als sie weg waren, muss ich ehrlich gestehen.
Das kenn ich sehr gut. Wir gehen auch jedes Jahr mal seit 3 bis 5 Tage allein in Urlaub, Laura, genauso wie ich, weil wir uns das gegenseitig gönnen. Und es ist aber schon so, dass habe ich das Gefühl, man muss es auch lernen. Und vor
Ja.
allem, glaube Mütter, ich habe Laura ziemlich früh schon rausgeschickt, geht zum Yoga, mach das, ich mache das, kein Problem. Auch nach 3 Monaten schon, wo sie noch das Gefühl hatte, okay, ich kann ja nicht weg irgendwie wegen dem Stillen und allem. Aber das geht schon. Und da, glaube ich, müssen wir Väter auch den Frauen so einen kleinen Schubs geben und sagen, doch, wir schaffen das. Weil am Anfang habe ich manchmal das Gefühl, das Vertrauen in die Väter der Mütter ist auch nicht so groß, obwohl die Mutter ja auch das erste Mal ein Kind hat.
Du hast
Also die
recht.
stehen ja genauso, die haben es zwar im Bauch gehabt, das ist eine andere Bindung am Anfang vielleicht, aber als Mütter sind sie genauso neu wie die Väter.
Ja.
Also haben davor jetzt auch nicht, wenn das Baby noch im Bauch ist, hast du ja auch keine Wickelerfahrung oder sammeln
Wir
können.
machen alles zum ersten Mal, genauso wie ihr. Im Zweifel machen wir es
Genau.
halt nur öfter oder länger, wenn wir dann zu Hause sind, etc. Und wenn der Mann dann diesen Gap irgendwie verpasst und nicht mit dabei ist, dann entsteht irgendwo so ein Wissensvorsprung, der eigentlich gar nicht sein muss, ne? Wenn man genau das, was du sagst, proaktiv zu seiner Frau auch sagt, ich geh mal raus, ich schaff das schon. Und die Frau auch loslässt, ne?
Ja, da gab es ja einen ganz spannenden Artikel davon vom Spiegel letztes Jahr mit dem, ich glaube, Papa unter Mamas Gnaden oder so hieß der. Ich habe es durchgelesen, es war nicht alle, ich war nicht mit allem d'accord, aber ich sehe schon manchmal, dass gerade bei Einzelkindern, angenommen ein Kind am Spielplatz fällt. Der Papa nimmt es hoch, das Kind schreit immer noch und wenn es nicht nach 30 Sekunden aufhört zu schreien, kommt dann manchmal schon die Mama und sagt, gib mal her. Und da muss ich sagen, da müssen die Männer auch ein bisschen emanzipierter werden und sagen, nee, mach das schon. Und genauso beim ins Bett bringen. Wir haben ziemlich früh dann versucht, jeden Tag uns abzuwechseln, weil wenn Laura mal weg war oder ich mal weg war, haben wir schnell gemerkt, dass die Kinder dann nur noch die eine Person zum ins Bett gehen wollen. Und mittlerweile ist es schon so, dass die wissen, okay, gestern war Mama dran, heute ist Papa dran.
Ach,
Ähm,
krass,
die, die
schön.
fordern das ein. Und wenn man witzigerweise höre ich halt einfach immer noch viele, ja, die wollen halt nur zu Mama oder die wollen ja nur von Mama ins Bett gebracht werden. Da muss man halt dann mal durch. Als Vater und als Mama muss man es halt ausragen, dass die dann halt im Nebenraum eine halbe Stunde brüllen wie am Spiegel. Die finden sich dann schon damit ab, dass Papa sie ins Bett bringt.
Das stimmt. Du hast völlig recht und ich gebe dir zu 100% recht. Und ich muss auch sagen, ich kenne das sehr gut von meinem ersten Kind und da habe ich auch sehr geklammert und dachte mir so, oh nee, also ich weiß, wie kriegt er das hin? Und Mama und. Beim zweiten, wie du richtig sagst, du hast keine andere Wahl. Dann ist der andere, der muss beobachtet werden, möchte irgendwie eine Geschichte vorgelesen werden, etc. Dann lernt man das automatisch und jetzt im Nachgang wünsche ich mir, ich wäre von Anfang an so entspannt gewesen, weil dann wäre mein Leben sicherlich auch entspannter gewesen. Also da gebe ich dir zu 100% auch aus der Mama-Brille recht, dass wir da auch einfach mal durch müssen und die Kids genauso von ihrem Papa geliebt werden wie von ihrer Mama und jeder findet seinen eigenen Weg, um mein Mann macht es ganz anders als ich, aber trotzdem, das Ergebnis ist das gleiche. Irgendwann schlafen die Kinder und das ist, glaube ich, die Hauptsache und das Wichtigste auch daran. Jetzt habe ich doch noch ein,
Absolut.
zwei Fragen zum Schluss. Und zwar eine ist vielleicht, gibt es irgendwas so in deiner Karriere und jetzt auch rückblickend in den letzten 4 Jahren mit den Kids, irgendwas, was du anders gemacht hättest?
Ich hätte länger Elternzeit nehmen sollen. Ich meine, ich kann es ja noch ein bisschen nachholen, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, ich hätte länger als 2 Monate nehmen sollen.
Ja.
Wäre dann mit dem Urlaub dann 1 Monat genommen und 2 Monate dann nochmal Elternzeit. Lauras Karriere hat es nicht so beeinflusst, weil sie ja auch noch den Master nebenher gemacht hat und ich mich ja in der Zeit außenrum auch viel um die Kinder gekümmert habe. Aber ich hätte gern für mich einfach noch mal 1, 2 Monate mehr nehmen wollen, gleich am Anfang und da mir einfach vielleicht auch mehr rausnehmen und zutrauen hätte sollen. Und andererseits möchte ich auch dafür appellieren, dass die Leute nicht nur denken, ich nehme jetzt Elternzeit und da bin ich dann Papa. Sondern auch die Zeit davor, danach wertschätzen. Also man ist jeden Tag Papa, die 2 Monate Elternzeit sind irgendwann rum, vielleicht macht man dann Urlaub oder was auch immer oder 3 oder 4 oder 5 Monate, aber man sollte sich eigentlich darauf konzentrieren, dass man die nächsten, keine Ahnung, 18, 20, 25 Jahre, bis die Kinder aus dem Haus sind, einfach jeden Tag Papa ist. Weil das ist eine Erkenntnis aus dem Buch, die mir eigentlich auch die Augen geöffnet hat in Bezug auf Quality versus Quantity Time. Und ich möchte jetzt gar nicht so viel wegnehmen, weil die Leute sollen das auch lesen, weil da steht, da habe ich ganz klar auch mit der Ausschüttung von Oxytocin zum Beispiel oder der Reaktion der Amygdala im Gehirn auf die Zeit, die wir einfach auch mit Kindern verbringen, dass die schon sehr wohl wichtig ist und dass das nicht nur Quality ist.
Ja, und das ist genau das, was du sagst, denn das ist ja so ein bisschen auch das, was ich erlebt habe in der Woche, als sie mir gefehlt haben. Und ich glaube, wenn ich im Urlaub gewesen wäre, wäre es sicherlich auch nochmal anders gewesen. Aber dadurch, dass ich gearbeitet habe und ja, meine Kuscheleinheiten am Abend mir einfach meine Energie geben, war das schon nochmal eine andere Situation. Und sag mal, gibt es für dich auch irgendwas, was du. Du hast jetzt schon viel auch darüber gesprochen, was du aus deiner Brille irgendwie gemacht hast. Gibt es was, was du sagen würdest, was so ein, zwei Tipps sind, die du auf der einen Seite den Mamas geben möchtest, aber auch auf der anderen Seite Papas oder werdenden Papas an die Hand geben würdest?
Ich glaube, da haben wir schon ganz viel jetzt gesagt. Eigentlich können wir es nur noch mal zusammenzählen wahrscheinlich. Auf jeden Fall eine offene Kommunikation. Frauen müssen auch wirklich sagen, was sie wollen. Weil ich glaube auch, jetzt als Führungskraft sehe ich auch, dass zum Beispiel, wenn wir Bewerbungen kriegen, oder auch wenn ich mit Laura mal gesprochen habe, wenn eine Bewerbung oder eine Job Description irgendwo steht und eine Frau sieht da, sie erfüllt nur 5 von 10 Punkten, dann bewirbt sie sich nicht. Und ein Mann bewirbt sich da einfach auch, wenn er nur eine oder vielleicht fast auch gar nichts davon kann, vielleicht, dann lernt er es halt. Und da glaube ich, dass Frauen sich einfach mehr zutrauen und wenn sie wirklich wollen, dann auch früher wieder in den Job einsteigen und da wirklich offen mit dem Partner kommunizieren
Ja.
und sich dann nicht vielleicht auch nicht von dem Gehalt, das vielleicht der eine mehr verdient, aufgrund des Gender Pay Gaps, dann davon leiten lassen und sagen, okay, dann stecke ich halt zurück. Ich glaube, da sollten sich Frauen mehr zutrauen und da auch mehr zu sich selber stehen, dass sie das machen möchten. Und bei Vätern, genau in die andere Richtung, dass Väter, die wirklich mehr Zeit mit den Kindern verbringen wollen, die es einfach auch tun und einfach dann sagen, nein, ich mache diese Überstunde nicht. Und wenn das Unternehmen das nicht zulässt oder auch die Branche, darüber habe ich in meinem Buch auch geschrieben, dass man auch, wie man ein Unternehmen findet, das einfach Vereinbarkeit zulässt, dann eben auch den Schritt zu tun und nicht die 5 Jahre oder 10 Jahre auch der Kinder, wenn sie noch klein sind, was ich als auch fast wichtigste Zeit erachte, die dann verpassen und sich danach eher aufregen, dass man es mitgemacht hat, einfach auch schon früher die Entscheidung treffen, nee, ich mache da nicht mit, ich will auch die Zeit mit meinen Kindern genießen und es muss trotzdem gehen. Und in den seltensten Fällen wird man dann hier irgendwo gekündigt oder so, sondern die eine Überstunde kann man mit einer gesteigerten Effizienz auch wieder wettmachen oder mit einer besseren Meetingkultur. Und da einfach auch versuchen, selber im Unternehmen was zu bewegen. Und nicht zu sagen, okay, das Unternehmen ist halt so, sondern man kann selber auch von innen heraus, so wie du es zum Beispiel jetzt mit deinem Mütternetzwerk intern machst, kann man viel von intern im Unternehmen mehr als man denkt, bewegen. Und der dritte Tipp ist natürlich sich am 14. September mein Buch zu kaufen und das nochmal nachzulesen.
Ja, gerade wo du das jetzt auch gesagt hast, vielleicht würde ich doch noch mal einsteigen, eine Frage dir zu stellen. Was sind denn so Tipps, wie man einen Arbeitgeber findet, der Vereinbarkeit hat? Vielleicht ein, zwei Spoiler.
Also bevor man sich irgendwo bewirbt oder bevor man in ein Vorstellungsgespräch geht mit dem Unternehmen, ist es auf jeden Fall wichtig, mal sich die Branche zum einen anzugucken, weil es gibt halt auch Branchen, die stehen jetzt nicht so viel für Vereinbarkeit. Ich möchte jetzt niemanden in die Pfanne hauen, aber es gibt auf jeden Fall in manchen Sektoren Unternehmensbereiche oder in Industrien, die nicht so toll für Vereinbarkeit stehen. Es gibt Unternehmen, die haben jetzt mal gesagt, die Mitarbeiter müssen nur noch 80 Stunden die Woche anstatt 120 arbeiten. Da braucht man sich nicht fragen, ob man dann aktiver Papa sein kann. Das ist das eine. Das andere ist, man kann natürlich über LinkedIn und Xing und andere Plattformen auch schon mal sehen, was kommunizieren denn Mitarbeitende oder Unternehmen auf solchen Plattformen zum Beispiel. Reden die über so Themen wie soziale Kompetenzen oder auch über Vereinbarkeit oder auch über Diversität? Weil Diversität schließt ja Eltern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit ein und sich da einfach mal schlau zu machen, was steht denn da oder was schreiben die denn oder schreiben die gar nichts zum Beispiel. Und wenn es größere Unternehmen sind, dann findet man da meistens dann schon irgendwas. Und darüber kann man schon ganz gut ablesen, ob so eine Branche zu einem passt oder nicht. Und wenn nicht, dann, wenn man nichts rauskriegt, kann man immer mal noch auf eine Fachmesse gehen und einfach mal mit jemand an so einem Stand von der Messe reden. Ich meine,
Super smart,
L'Oréal steht
ja
da
klar.
bestimmt. Ja, dann sprecht doch einfach mal mit dem und wie sieht es bei euch so aus? Als hast du mal Elternzeit genommen zum Beispiel, einfach mal den der an der Messe steht und der eine oder andere sagt dann vielleicht auch klar, ah, das ist bei uns nicht so einfach. Ja, dann weißt du es auch schon. Ja, das oder auch mal einfach jemand bei LinkedIn oder bei Xing anschreiben. Das funktioniert auch wirklich wirklich gut. Das andere ist dann im Interview selber, da kann man natürlich sehr viel rauskriegen dann. Wie verhalten sich die HR zum Beispiel und die Abteilungsleitung miteinander gegenüber? Was für Fragen werden gestellt? Und dann auch vielleicht auch mal selber die Frage zu stellen, Wenn es ein Gespräch ist auf Augenhöhe, kann man wirklich auch mal fragen, haben Sie denn Elternzeit genommen? Zum Beispiel, haben Sie zum Beispiel Elternzeit genommen?
Würdest
Oder
du
wie Sie
sowas echt in
regeln.
einem Interview? Das ist natürlich schon, aber gut, irgendwie hast du recht auch, ne? Weil wie willst du es sonst rausfinden? Und du musst dich ja irgendwo auch entscheiden. Das heißt, das wäre schon was,
Trotzdem.
was du sagst, was man auch im Interview ruhig mal fragen kann.
Es ist natürlich immer auch eine Sache, aus welcher Position man sich heraus bewirbt. Also wenn man jetzt einen einigermaßen guten Job hat und einfach nur weiterkommen will, dann empfehle ich das auf jeden Fall. Also dass man solche Fragen eben auch stellt. Und ich denke, dass wenn man ein Unternehmen möchte, bei dem man auf Augenhöhe kommunizieren kann, dann ist es besser, so eine Frage vorher zu stellen, als erst, wenn man drin ist. Zum Beispiel, man muss aber auch nicht so direkt fragen, man kann einfach nur fragen, zum Beispiel, wie sieht es bei Ihnen aus, wie würden Sie Ihre Unternehmenskultur beschreiben, zum Beispiel. Und ich muss da echt immer lachen, weil es gibt so viele Unternehmen, die nicht unterschreiben, dass Führungskräfte die Unternehmenskultur nicht wirklich beschreiben können, wie die denn so ist. Ja, und dann hört man schon selber, ein bisschen kann man da schon raushören, ob das ein Thema mit flexible Arbeitszeiten oder und eine gesunde Führungskultur, Feedbackkultur ist. Weil so ein Vorstellungsgespräch ist bei mir, wenn ich das führe, auf jeden Fall immer, immer auf Augenhöhe.
Also
Und
ganz.
Augenhöhe heißt für mich natürlich, dass auch das Gegenüber genau die gleichen Fragen stellen kann, wie man selbst.
Ja, du hast völlig recht. Und ehrlich gesagt, gerade ich arbeite im Marketing, da habe ich natürlich sehr viele junge Leute auch da. Für die sind Eltern gefühlt Elternzeit und Eltern werden, das ist immer so weit weg. Da denken die sich immer so, huiuiui, die ist ja schon so alt und hat Kinder. Aber fairerweise, ich merke gerade so Gen Z, das ist denen schon auch sehr wichtig. Und ich glaube, die werden auch viel früher Eltern werden, als wir das sind, weil denen das Thema Familie, Vereinbarkeit, Work-Life-Balance, call it whatever you want, sehr, sehr wichtig ist. Und sie danach sich auch inzwischen, muss man ganz ehrlich sagen, die Firmen aussuchen. Und da kann so ein Interview und so eine gute Frage oder auch so ein Interview auf Augenhöhe, wo man solche Sachen auch beantwortet. Ich sage in jedem Interview, auch wenn Leute bei mir sind, ich bin Mama von zwei Kids, weil mir das wichtig ist, dass sie das wissen, und dass sie da auch keine Berührungsängste haben. Und wenn sie zum Beispiel auch selber ein Kind haben, sich nicht verstecken müssen oder das nicht erzählen, weil das finde ich echt eine ganz schwierige. Also da hatte ich auch schon ein, zwei Themen, wo ich dachte so, nee, das muss einfach echt offen und transparent und auch man muss sich wohlfühlen irgendwie in der Situation.
Absolut, und da öffnest du ja einfach auch schon die Tür, dass wenn jemand dann ins Unternehmen kommt, vielleicht 3 Monate später nach dem Interview, dass der oder diejenige dann einfach auch weiß, mit dir kann ich das sprechen, weil du hast ja gerade schon im Interview eben schon so offen darauf reagiert.
Richtig spannend. Also ehrlich gesagt, das ist hört sich nach einem sehr spannenden Buch an. Was hast du denn noch so für Themen, die du da behandelst?
Das verrate ich jetzt einfach gar nicht. Das seht ihr dann im Buch.
16. März, ne, 16. September hast du gesagt, ne?
14. September ist es.
14.
Doch, aber man
September.
kann es schon bei Amazon vorbestellen. Also am besten fleißig vorbestellen.
Also wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ich werde es definitiv vorbestellen. Hört auch unbedingt in den Working Dad Podcast rein, wirklich. Also auch als Mamas, ich kann euch sagen, es ist wirklich amüsant und auch spannend, da mal reinzuhören, was die Dads und wie sie das so aus ihrer Perspektive berichten. Roman, ich bin super, super dankbar, dass du Teil meines Podcasts warst. Richtig, richtig smart, super klar und ehrlich gesagt auch, finde ich, ganz neu und innovativ. Also ich habe jetzt schon mit vier Vätern gesprochen und alle bringen so ihre eigenen Themen mit. Der eine hatte Teilzeit, der andere hatte so ein bisschen das ganze Thema Väternetzwerke intern von der Firma und du, finde ich, beleuchtet das Thema Führung nochmal sehr, sehr stark, wie man da irgendwie rangehen kann. Und ich fand das total spannend, auch für mich als Mom und danke dir sehr, dass du Teil meines Podcasts warst.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir auch sehr Spaß gemacht.
Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und Dankeschön.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss.